durch die Experimente. Wir mussten in die Klinik, wir waren zu Hause nur ein paar Tage und dann mussten die SS kam und hat uns wieder zurück in die Kinderklinik hier in Würzburg gebracht. Und da wurde eben diese Experimente an Rolanda und mir machen mit den Augenfärben. Fällt mir nicht immer leicht, darüber zu sprechen, aber meine Mama und mein Großpapa waren die Einzigen, wo uns ab und zu mal sehen durften. Und oben ist dieses Krankenhaus, weiß nicht, ob es sich in Würzburg auskennt, die Kinderklinik ist ganz oben auf dem Berg.
Hier eine Triggerwarnung. Im Rest dieser Podcast-Folge folgt die explizite Thematisierung von Experimenten an Menschen. Wie bereits angeschnitten, war die NS-Zeit die Hochzeit der rassentheoretischen Forschung an Sinti und Roma, welche sich an einer Reihe von willkürlichen und grausamen Experimenten bedient. Sie wurde zu Forschungsobjekten verschiedener Universitätsinstitutionen und Nazi-Ärzten, was massiv von der deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wurde. In sehr vielen Vernichtungs- und Konzentrationslagern führte die SS-Ärzte medizinische Versuche an Sinti-Roma-Häftlingen durch. Die medizinischen Versuche wurden damit gerechtfertigt, dass somit schnellere Fortschritte und Lösungen für Probleme erzielt wurden. Die Opfer wurden als Rohstoff gehandelt und die Schmerzen und Leiden der Versuchspersonen wurden nie beachtet. Die medizinischen Experimente waren sozialpolitisch, ökonomisch sowie wissenschaftlich legitimiert. Für die besten unterschiedlichen medizinischen Experimente wurden die besten verfügbaren Ärzte in den einzelnen Lagern herangezogen und bei fast allen war eine enge Verbindung zur Pharmaindustrie ersichtlich, weil durch Menschenexperimente lange Versuchszeiten an Tieren vermieden werden konnten. Für die Opfer waren die medizinischen Versuche mit sehr starken Qualen verbunden. Sie wurden von den SS-Ärzten gezwungen, Giftgas einzuatmen, wurden mit Erregern infiziert oder mussten Operationen ohne jegliche Narkose erleiden. Die wenigen Überlebenden blieben ein ganzes Leben lang von den körperlichen und seelischen Verletzungen gekennzeichnet. Nur sehr wenige verantwortliche Ärzte wurden nach dem Krieg zur Rechenschaft gezogen. Medizinische Experimente in den Konzentrationslagern zielten auch auf den Schutz vor Bedrohungen ab, denen die deutschen Soldaten im Krieg ausgesetzt sein konnten. Diese Versuche mit Fleckfieberimpfstoffen und die Trinkbarmachung von Meerwasser erfassten erneut, dass das Leben eines deutschen Staatsbürgers viel wertvoller als das der Häftlinge sei. Eine gesundheitliche Schädigung sowie eine Tötung durch verschiedene medizinische Versuche wurde von den Experimentierenden in Kauf genommen. Beispielsweise führte der SS-Arzt Dr. Mengele viele Versuche an Kindern aus dem Lager Auschwitz-Birkenau durch. Er wollte den Nachweis erbringen, dass ganz spezifische Rassenmerkmale von Generation zu Generation vererbt werden. Seine Assistentin, die polnische Gefangene und Anthropologin Martina Pusina, hat nach eigenen Aussagen Messungen an über 250 Zwillingspaaren durchgeführt. Die Gesamtzahl der in den medizinischen Experimenten einbezogenen Zwillinge war sicherlich viel größer. Mengele tötete öfters auch Sinti- und Roma-Zwillinge eigenhändig, um ihre Leichen sezieren zu können. Er verfügte über unbegrenzte Forschungsmöglichkeiten, denn er war der einzige Forscher von Zwillingen, der seine Opfer am gleichen Tag sezieren konnte. Die Organe wurden in Alkohol konserviert und an die deutschen Institute als kriegswichtige Ware versendet. Auch die Sterilisation, also die Unfruchtbarmachung, war eine wichtige Methode der Nationalsozialisten. Dem Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, wurden verschiedene Vorschläge zu einer Massensterilisation vorgeschlagen. Denn er war an einer billigen und schnellen Sterilisationsmethode gegen jene, die er als Feinde des Deutschen Reiches einstufte, interessiert. Die operative Sterilisation war viel zu arbeitsaufwendig, deshalb wurden verschiedene Möglichkeiten des Ersatzes diskutiert und getestet. Ohne jede Art von Betäubung wurden den Frauen ätzende Flüssigkeiten in den Unterleib gespritzt. Unter den Versuchspersonen der Sterilisationsexperimente waren auch Mädchen unter 10 Jahren. Diese Experimente waren für die Opfer sehr schmerzhaft und gefährdeten ihre Gesundheit sehr stark. Bei vielen Sinti- und Roma-Frauen kam es zu Entzündungen, welche sie oft für Monate ans Bett fesselte oder auch den Tod bedeutete. Auch jene Leichen wurden seziert und für Forschungszwecke verwendet. Der folgende Beitrag kommt von der Zeitzeugin Rita Pegmore. Rita Pegmore ist 1943 in Würzburg geboren und eine Überlebende des NS-Genozid an uns Sinti und Roma. Als Baby erlitt sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Rolanda die medizinischen Experimente des NS-Arztes Werner Heide, der unter Josef Mengeles Aufsicht medizinische Experimente an Kindern von Sinti und Roma durchführte. 2 Wochen nach ihrer Geburt ist Rolanda durch die Experimente verstorben. Auch an Rita wurden Experimente wie die Versuche der Veränderung ihrer Augenfarbe durchgeführt. Die SS-Ärzte haben versucht, Menschen nach ihrem optischen Leitbild, also blondes Haar und blaue Augen, zu verändern. Gesundheitliche Folgen, wie plötzliche Ohnmachtanfälle, ziehen sich durch ihr Leben. Über Jahrzehnte kämpften ihre Mutter und sie für eine Wiedergutmachung als Opfer des Nationalsozialismus. 1987 wurde Rita Pigmore nach einem aufwendigen 5-jährigen Verfahren eine Geldsumme und eine kleine Rente zugestanden. Als ihre Mutter 2004 starb, führte Rita Pigmore die politische Arbeit weiter fort und verbreitet seitdem weltweit ihre Geschichte. Während eines Meetings im Ende April, Anfang Mai in Mannheim und Heidelberg für die Junggedenkveranstaltung Dikina Bista trafen wir Rita Pigmore beim KZ Neckarelz, wo sie uns ihre Geschichte vorstellte, auf Englisch. Und dort wollte ich sie auch interviewen, was leider aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert hatte. Daher hatte ich sie alternativ telefonisch interviewt. Hallo Rita Pigmore, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Die erste Frage wäre: Dr. Josef Mengele war ein rücksichtsloser Zwillingsforscher und Arzt des Konzentrations- und Vernichtungslagers in Auschwitz. Er und sein Schüler Werner Heide untersuchten die Sinti-Roma mehrmals, darunter auch Kinder. Vor allem lag deren Fokus auf Zwillinge. Können Sie uns da mehr Einblicke als Zeitzeugin geben? Und gibt es etwas, wo Sie sich aus dieser Vergangenheit wegen den Experimenten erinnern, die Sie mit uns teilen möchten?
Also das ist sehr lieb, das habe ich schon oft gemacht im Interview, aber über die Zwillingsforschung kann ich nur sagen, was mir meine Mutter erzählt hat. Denn ich war ja Zwilling mit Rolanda, wir waren ja kaum geboren. Kann ich also Persönliches nichts sagen, nur was ich von meiner Familie weiß. Und wir wurden ja damals festgeschrieben, wir sind die wo nicht nach Auschwitz kamen, die wurden ja alle ausgesucht wegen Reinrasse und tralala und so weiter. Und meine Mama, die haben sie ausgesucht, weil sie mit Zwillingen in anderen Umständen war. Ja. Und da waren noch verschiedene Familienangehörigen, die sollten auch deportiert werden nach Auschwitz. Und da hatte die Mama eben die Wahl, dass sie uns Zwillinge hier in die Universität Würzburg, ist es ja auch geschrieben, dass sie uns Zwillinge aufgibt für Versuche. Und damit die Älteren, als Großpapa, Großmama und noch ein paar andere Älteren von Auschwitz, also nicht nach Auschwitz kommen, ja. Also die Mutter rettete mit Rolanda und mir eigentlich das Leben von der Familie. Und dann wurden die Experimente, wir sind 8-Monats-Kinder, auch nicht ganz ausgetragen. Und durch die Experimente, wir mussten in die Klinik, wir waren zu Hause nur ein paar Tage und dann musste die SS kommen und hat uns wieder zurück in die Kinderklinik hier in Würzburg gebracht. Und da wurde eben diese Experimente an Rolanda und mir machen mit den Augenfärben. Fällt mir nicht immer leichter, darüber zu sprechen, aber meine Mama und mein Großpapa waren die Einzigen, wo uns ab und zu mal sehen durften. Und oben ist dieses Krankenhaus, weiß nicht, ob es sich in Würzburg auskennt, die Kinderklinik ist ganz oben auf dem Berg. Und die Mama ist immer mit meinem Großpapa rauf und sie dürfen uns ja nicht sehen. Die Mama ist nach uns Zwillinge Rolanda und mir gleich sterilisiert worden, dass sie keine Kinder mehr bekommt. Mein Großpapa wurde auch sterilisiert, viele Onkels auch. 2-3 Onkels waren schon in Auschwitz. Nun waren halt so 3-4 Leute noch übrig. Die Großmutter war schon so krank mit dem Herz, die haben sie dann in Ruhe gelassen. Und dann kam halt die Zeit, dass meine Mama uns sehen wollte und ist mit meinem Großpapa rauf in die Kinderklinik und dass sie uns sieht. Und wie sie dann ins Zimmer reinging, war nur ein Mädchen drin. Und da hat meine Mama gepanikt und es waren damals die St. Rita-Schwestern, die waren ja dort arbeiten in die Kinderklinik. Und da hat meine Mama halt gefragt nach die Rolanda. Sie hat ja damals noch gar nicht gewusst, ob ich die Rita oder Rolanda bin. Aber trotzdem, danach sie mich gestohlen hat, sie ist in die Ritterkirche und hat mich dort trotzdem taufen lassen, der heiligen Rita. Auf alle Fälle ist sie hin und hat die Rolanda gesucht. Ich sag, wo ist mein zweites Kind? Und dann hat die Schwester versucht, sie zurückzuhalten. Und meine Mama hat mit meinem Opa gesprochen, er soll da aufpassen jetzt im Zimmer. Und sie ist rausgerannt und entlang, wo diese Obduktion und diese Surgery alles waren. Und da hat sie einfach die Tür aufgemacht, ist reingerannt und hat dann gesehen, das andere Baby mit dem Kopfverband dort gelegen war auf diesem kleinen Bett. Und da hat die Mama gewusst, die haben Experimente dran gemacht. Sie ist raus, zurückgerannt ins Zimmer, wo meine Mama war, mein Opa war, und hat mich rausgeklaut und hat zu meinem Opa halt in Romanes gesagt, in unserer Sprache, die Roland, das Mädchen ist tot. Und da ist die Mama durch die ganze, von der Kinderklinik bis runter in die Stadt, und sie hat zu meinem Papa, Opa gesagt, wir treffen uns, wo wir uns immer treffen. Und der Opa war ja damals schon sterilisiert, der konnte nicht so schnell. Das sind ja Kilometer von oben runter bis in die Stadt. Und die Mama hat mich halt eingewickelt in ihren Mantel. Sie war ja ganz, wir waren ja ganz paar Wochen nur alt, ne, ganz dünn. Und sie war, sag mal, sehr schwach und ist durch die Wiesen heute noch nicht wie sie von da oben den Berg runterkommen ist bis zu der Augustinerkirche in Würzburg. Die ist immer noch da und ist dann da hinten rein zu dem Pfarrer und hat halt erzählt, was passiert ist, dass der Pfarrer mindestens mich tauft. Ich weiß nicht, ob wieder Roland getauft worden ist, aber sie hat mir dann die Heilige Ritter gewidmet, dass sie mich beschützt, und so bin ich in dieser Kirche getauft worden. Und als die Mama dann wieder zu Hause war, waren die Gestapo schon dort und haben mich wieder mitgenommen, wochenlang. Und ich habe bis heute ja die große Narbe. Ich habe sogar eine Kopie davon, von X-Ray. Ja, und ich war als, sie musste sich immer wieder melden mit mir, also dass wir nicht abhauen und so. Die meisten von unserer Familie waren ja schon in Auschwitz. Also die Mama sterilisiert, Großpapa sterilisiert, die Oma war zu krank. Mein junger Onkel, der war dann schon ist nicht nach Auschwitz. Aber den haben sie auch sterilisiert. Und mein Onkel Kurt haben sie sterilisiert. So waren nicht sehr viele von unseren Familien hier. Und so hat mich mein Großpapa und meine Mama hier aufgezogen in Würzburg.
Was motiviert Sie auch, so lange Zeit nach den Verbrechen weiterhin darüber zu sprechen? Auch vor allem zum Beispiel, vor ein paar Monaten hatten wir ein Meeting mit der EU-Gedenkveranstaltung für die Kinderbiester. Da haben sie auch auf Englisch mit einer jungen internationalen Gruppe quasi ihre Geschichte geteilt. Aber auch, ich kann mich erinnern, aus meiner Vergangenheit bei meinen Teilnahmen in die Kinderbiester haben sie auch oft in Auschwitz quasi mit vielen jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen quasi immer ihre Geschichte erzählt. Und was motiviert sie quasi, diese Arbeit fortzuführen?
Ja, das darf nicht vergessen werden. Wissen Sie, es darf nicht vergessen werden. Der liebe Gott hat uns alle gleich als Menschen auf dieser Welt gebracht. Ja, von Baby bis später bis jetzt. Wir sehen alle gleich. Es ist nur, wenn man merkt, du bist nicht so oder so. Warum bist du plötzlich, wenn sie wissen, du hast eine andere Sprache, eine andere Lebensart, dass du nicht mehr reinpasst im rassistischen Sinne, im deutschen Klaren, sagt man mal. Ja, nicht deutsch. Und das ist, was mich immer ärgert. Diese Kategorie, ich befasse mich mit dem viel. Rassismus ist eine große Sünde. Denn nicht der Mensch hat uns erschaffen, sondern Gott als Mensch. Ja, ich sehe das ganz anders. Und ich hasse das, wenn Menschen rassistisch sind. Auch in der Stadt, wenn was ist. Ob das Türken sind, Schwarze, wo die Amerikaner da waren. Ne? Wissen Sie, der Rassismus ist so geboren in Deutschland, so tief. Sehen Sie, wir tun uns in diese Kategorie, ich befasse mich mit dem viel. Aber warum dieser Rassismus? Das sind doch alle Menschen. Ich begreife dieses nicht. Wenn wir alle zusammen in die Kirche sind oder so, auch in Amerika oder überall, wir sehen uns alle gleich. Ich sage immer, warum seid ihr rassistisch zu Menschen, wo andere Farbe haben? Aber im Sommer geht ihr schnell raus und kauft einen Haufen Sonnenöl und legt euch in die Sonne oder im Swimmingpool, dass ihr braun seid. Wissen Sie, das ist für mich so eine Ironie. Ich kann doch Menschen nicht verachten und dann will ich aber aussehen wie sie. Ja, damit befasse ich mich sehr. Ich hasse eben Rassismus. Ich habe es mitgemacht als Kind, 10, 11 Jahre alt, haben sie mich in die Schule geschlagen. Mit großen Steine haben sie ihn, das vergesse ich nie. Ich war 10 Jahre alt bei der Zellerauer Schule. Viele, wo hier mit uns aufgewachsen sind, können sich erinnern. Mich haben es Jungs geschlagen, keine Mädchen, haben Steine in einen Schneeball rein und haben mich geschlagen. Ja, Zigeuner das. Ja, mein Großpapa kam dann jeden Tag Pause oder so, dass er mich hinbringt und wieder abholt. Das habe ich als Kind gemacht und nächstes Jahr wäre ich 80, aber ich vergesse es nicht.
Ich kann mich gut erinnern, 2019, als ich mit Dickener Wister in Auschwitz war, da hatten sie bei ihrer Rede sehr inspirierend bei ihrer Rede erzählt, dass sie quasi sagen, ich vergesse nicht, aber ich habe gelernt zu vergeben. Und genauso erinnere ich mich bei dem Treffen immer mit vielen Jugendlichen aus Europa, wenn sie quasi auf Englisch ihre Geschichte vorstellen, dass sie quasi eine fröhliche Präsenz haben und das auch viel mit Humor haben und was auch viele Jugendliche inspiriert. Da vielen Dank nochmal von ihrerseits, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Haben Sie noch abschließende Worte quasi?
Ja, habe ich. Ich habe alles, was Sie jetzt gesagt haben, sehr gerne getan. Ich liebe die Menschen. Ich liebe alle und sie haben mir ganz große Freude gemacht, dass sie sich an mich erinnert haben und von meiner Sprache und so. Und ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie und andere Jugendliche sich so engagieren und uns interviewen und uns nicht vergessen und uns auch so leben lassen und unsere Geschichte erzählen lassen, dass es keinen Rassismus, keinen Holocaust und keinen Auschwitz mehr geben kann. Das wünsche ich mir vom Herzen.
Vielen Dank, Rita Pikmore, für das Interview. Kurz vorweg, während des Interviews wurde Dickener Bistar erwähnt. Für die, die es noch nicht kennen, Dickener Bistar bedeutet auf Romanes Schau und vergisst nicht und ist eine internationale Jugendgedenkveranstaltung in Krakau und Auschwitz für 17- bis 30-jährige Sinti-Roma und für Nicht-Sinti-Roma aus Europa. Dort finden diverse Workshops an einer Universität in Krakau über den Holocaust, Roma-Geschichte und viele weitere Themen statt. Außerdem wird unter anderem das Museum Block 13 in Auschwitz besucht und die Teilnahme an der Gedenkzeremonie am 2. August findet ebenfalls statt.